Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert. Der Podcast, der Persönlichkeiten aus Oberösterreich vor den Vorhang holt. Mein Name ist Hannes K. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Oberösterreich ungefiltert. Heute zu Gast Sonja Jahitsch, Pädagogin und Leiterin der Rotkreuz-Lerninsel in Traun. Während Wolfgang Eisner das Projekt ins Leben gerufen hat, ist Sonja Jahitsch diejenige, die täglich mit den Kindern arbeitet. Sie ist die Chefin vor Ort. Gemeinsam mit drei Pädagoginnen, einer Psychologin, freiwilligen Lernbegleitern und einem Zivildiener betreut sie 22 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Kinder, die oft aus schwierigen Verhältnissen kommen, deren Eltern sich keine Nachhilfe leisten können und die hier nicht nur Mathe und Deutsch lernen, sondern auch Selbstvertrauen, Gemeinschaft und Perspektiven. Was brauchen diese Kinder wirklich? Wie schafft man es, jeden Tag aufs Neue Hoffnung zu geben? Und was lernt man selbst, wenn man anderen das Lernen beibringt? Darüber sprechen wir heute. Frau Jahitsch, herzlich willkommen zu unserem Podcast Oberösterreich ungefiltert. Frau Jahitsch, meine erste Frage vorweg, gehen wir aufs typisch oberösterreichische und viel sympathischere Du über.
Gerne, machen wir natürlich.
Sehr gut. Sonja, meine erste Frage. Wie erklärst du einem Kind, was du beruflich machst?
Ganz einfach eigentlich. Also das ist immer beim Start auch bei uns so, dass die Kinder noch kommen, ziemlich eingeschüchtert sind, ein bisschen Angst haben, weil es neu ist für sie. Ich erkläre ihnen so, dass ich für sie da bin zur Unterstützung. Ich bin für sie da eben, wenn sie auch Probleme haben, wenn sie was brauchen. Und vor allem bin ich für sie da, dass ich mit ihnen die Hausübungen mache und sie unterstütze und ihnen eben eine Weiterhilfe, egal was sie brauchen.
Mhm. Und die Kinder verstehen das und nehmen deine Hilfe gerne an?
Das dauert natürlich. Also vor allem Kinder sind am Anfang immer ziemlich ein bisschen so eingeschüchtert oder ängstlich, wenn sie eben zu neuen Personen kommen oder neuen Räumlichkeiten auch. Das merkt man total. Aber mit der Zeit und mit der Geduld merkt man dann, dass sie sich langsam öffnen und dass da wirklich dann was passiert mit ihnen.
Mhm. Das, was du heute machst, das hast du wahrscheinlich nicht von Anbeginn an gemacht. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Bevor ich das gemacht habe, habe ich studiert. Und bevor ich studiert habe, habe ich als Bürokauffrau gearbeitet und einfach ganz klassisch in einem Büro gearbeitet.
War das dein erster Job, Kaffee-Real-Job vorher? Das war der erste Job?
Das war mein erster Job, das habe ich eine Lehre gemacht und da habe ich das gemacht, genau.
Was hättest du gerne erfunden?
Was hätte ich gerne erfunden? Mhm. Ich hätte gern erfunden, da nehme ich jetzt mir wirklich bei der Arbeit her, einfach, dass wir ein System haben, wo man sagt, man kann Kindern da täglich helfen, also wirklich individuell, dass man sie wirklich stützt. Das ist nämlich total schwer, das umzusetzen, weil natürlich da bräuchte man so viel Personal und Ressourcen. Aber ich finde, es wäre total wichtig, wenn wir irgendwas Innovatives da hätten, dass man sagt, man kann wirklich auf jedes Kind individuell eingehen, weil nur so kann man wirklich das Bestmögliche ja irgendwie herausholen.
Mhm. Aber dann hast du ja eigentlich das erfunden, was du erfinden wolltest oder entdeckt oder gegründet, was du eigentlich erfinden wolltest. Bei eurem Projekt die Lerninsel, über das wir dann später noch reden werden, ist ja genau das, individuell auf ein Kind einzugehen, das Nachhilfe braucht.
Das stimmt wirklich, deswegen ist mein Beruf meine Leidenschaft. Also das können wirklich, glaube ich, weniger Menschen so behaupten wie ich. Ich gehe da jeden Tag so gern hin. Ich vermisse es auch richtig, in Ferien sind oder mal keine Zeit habe oder wie ich immer andere Termine habe, weil da wirklich jeden Tag die Möglichkeit habe, individuell ihnen zu helfen und sie zu unterstützen.
Mhm. Bevor wir von der Lerninsel reden und von dem, was die Kinder dort lernen, hätte ich eine Frage, nämlich, was lernst du gerade?
Ich lerne gerade persönlich für mich viel mehr Geduld aufzuweisen für das Ganze. Also wirklich da ruhig bei jedem Kind mich hinzusetzen und da immer bestmöglich das zu unterstützen und auch so zu nehmen, wie es ist. Und wirklich, das ist also am Anfang vor allem manchmal wirklich herausfordernd für mich gewesen, weil man ein bisschen so einen Plan hat und sich also eine Vorstellung hat, wie das ausschauen soll oder funktionieren kann, sollte. Und man merkt wirklich bei jedem Kind, man muss da das Tempo nehmen vom Kind und wirklich das Persönliche und alles mit integrieren.
Geduld ist ja eine perfekte Eigenschaft für jemanden, der tagtäglich mit Kindern arbeitet. Das, was du lernst, von wem lernst du das gerade?
Von den Kindern selbst. Von den Kindern wirklich selbst. Also man geht da rein und hat eben auch Anforderungen und Ansprüche an sich selber. Und da merkt man einfach, man stößt manchmal an seine Grenzen, weil man einfach wirklich so eine Erwachsenenvorstellung in sich hat und das Gelernte, von was man selber eben studiert, gelernt hat, gelesen hat. Und dann kommt man dorthin in die Praxis und merkt einfach, okay, so funktioniert es nicht. Es muss so und so sein. Und ja, wirklich, also da habe ich wirklich für mich gelernt, was bedeutet Geduld und wirklich in den schwierigsten Momenten das auch mit einer Leichtigkeit zu nehmen, was am Anfang, glaube ich, nicht so leicht für mich war.
Und mit wem braucht man mehr Geduld? Mit den Kindern oder mit den Eltern?
Mit beiden, sage ich jetzt einmal. Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Manchmal eben bei den Kindern mit den Hausübungen natürlich oder das Motivieren, dass wir das auch hinkriegen, dass wir das auch schaffen. Mit den Eltern sind es andere Herausforderungen, auch für sie da zu sein und für sie einfach einen Rahmen zu schaffen, dass sie wissen, ihre Kinder sind gut aufgehoben. Sie bekommen da die bestmögliche Unterstützung, die sie überhaupt wirklich bieten können. Und ja, es ist wirklich individuell und total unterschiedlich.
Du betreust 22 Kinder von Montag bis Donnerstag zwischen 13 Uhr und Schluss. Ich glaube, das ist 16.30 Uhr. Wie sieht so ein typischer Nachmittag aus?
Genau, zu uns kommen eben die vier Kinder, die Kinder von den vier Volksschulen in Traun. Das heißt, die kommen unterschiedlich bei uns an. Das Erste, wenn sie bei uns ankommen, ist, dass sie mal ein warmes Mittagessen bekommen. Sie essen mit uns jeden Tag eben die unterschiedlichsten Sachen. Wir kochen auch gesund oft für sie. Genau, das ist eben die erste Routine, die sie haben, dass wir da wirklich zusammensitzen, dieses Bitte-Danke auch, dass die anderen da sind, dass wir zusammen sitzen.
Ist das dieses Ritual des Essens, Bitte-Danke-Sorgens, etwas so Besonderes? Kennen das die Kinder aus ihren Familien eventuell nicht?
Genau so ist es. Also wirklich die, wo wir sagen, einfach Routine-Sachen, dass einige kommen früher oder Hallo sagen oder irgendwas, das war am Anfang gar nicht so selbstverständlich. Das haben wir alles mit integrieren müssen und es funktioniert jetzt wirklich super. Also wirklich das Reinkommen, das Begrüßen, das Essen, bitte Danke sagen und einfach das auch zu schätzen.
Also es beginnt mit einem gemeinsamen Mittagessen.
Genau so ist es. Wir haben dann eben draußen einen ganz großen Spielplatz vom Roten Kreuz. Wir gehen nach dem Essen mit ihnen runter. Sie können sich dort eben austoben. Nach der Schule sind sie total nur aufgewühlt ein bisschen und rastlos, so geht's einmal. Draußen haben sie alles, also da können sie sich wirklich austoben, spielen und eben dann mal die verschiedensten Funcourt und Federball und alles Mögliche für sie. Und um 13.30 Uhr geht dann eben diese Lernzeit los bei uns. Das ist dann eben so, dass die Freiwilligen dann schon angekommen sind bei uns. Ich habe dann einen Plan in der Früh erstellt, wer mit welchem Kind was lernen wird. Dann ist der Betreuungsschlüssel auch so aufgeschlüsselt, dass ein Erwachsener und maximal zwei Kinder zusammensitzen. Angefangen wird eben mit den Hausübungen. Die werden erledigt und kontrolliert und unterstützt von uns allen. Und dann wird weiter gefördert. Also bis 15 Uhr geht das Ganze. Und dann wird eben Hauptfokus auf sinnerfassendes Lesen und deutsche Sprache gelegt. Die Unterlagen habe ich mir am Vormittag schon hergerichtet. Und die Freiwilligen wissen das auch. Die nehmen die Unterlagen dann aus den Fächern und tun die Kinder dann weiter fördern.
Im Team, in deinem Team sind drei Pädagoginnen, eine Psychologin, freiwillige Lernbegleiter und ein Zivildiener. Wie organisiert man diese Truppe an Menschen?
Das ist die nächste Herausforderung, würde ich mal sagen. Insgesamt sind es jetzt 22 Freiwillige. Die sind eben so aufgeteilt, dass jeden Tag circa 4, 5 kommen. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Dann habe ich das Personal und die FSJ, also die Freiwilligen Soziales Jahrmitarbeiter auch noch. Zivildiener auch, genau so ist es. Ich kenne alle mittlerweile schon ziemlich gut, weil ich von Anfang an dabei bin und habe eben schon das Gefühl einfach, welches Kind kann mit welchem Betreuer sehr gut. Da ist eben auch die Verbindlichkeit und die Zuverlässigkeit von den Freiwilligen ganz, ganz wichtig. Und somit ist da auch Routine für die Kinder drinnen. Also die wissen, wer kommt dienstags, wer kommt mittwochs und dann wird das auch von mir so eingeteilt.
Aber die Verbindlichkeit der Freiwilligen ist seit circa 3 Jahren uneingeschränkt da.
Genau so ist es.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Lerninsel und einer normalen Nachhilfe?
Der Unterschied, würde ich sagen, ist auch hauptsächlich bei uns. Bei uns sind ja Kinder, die von Bildungsarmut betroffen sind und die quasi keine Chance bekommen oder keine Chancengleichheit hätten. Die Eltern von unseren Kindern können sich ja Nachhilfe nicht leisten und somit kommen die Kinder zu uns. Der Hauptunterschied ist auf alle Fälle eben das Individuelle, was wir da drauflegen, das Kontinuierliche, weil die Kinder sind ja meistens von 1. bis 4. Klasse bei uns und einfach auch die eine halbe Stunde wirklich intensiv, wo geübt und gelernt wird, aufs Kind abgestimmt. Das ist bei einer Nachhilfe auch so, aber da hat man ein paar Stunden vielleicht und bei uns sind es doch wirklich, also über das Schuljahr sind wir wirklich immer kontinuierlich da für sie.
Mhm. Gibt's oder hat es einen Moment gegeben, wo du dir gedacht hast, bumm, genau dafür mache ich das?
Ja, hat es mehrere Momente gegeben. Ich nehme jetzt eins her, wo es gar nicht so lang her ist. Da hat mich eine Lehrerin angerufen von der Volksschule von einem Kind und hat sie wirklich bei mir bedankt und hat gesagt, sie hat jetzt wirklich wegen dem angerufen, damit sie mir sagt, dass das so super ist, dass es uns gibt. Das Kind hat vorher wirklich nur 5er gehabt. Sie hat das Potenzial beim Kind gesehen, aber einfach, es hat gemangelt eben an der Unterstützung daheim. Und dass jetzt wirklich offensichtlich geworden ist, dass jetzt mit uns und mit der Unterstützung, die sie gebraucht hat, also es ist wirklich jetzt eine 1- oder 2er Schülerin. Und sie hat wirklich gesagt, sie hat jetzt anrufen müssen, um sie persönlich dafür zu bedanken.
Super. Ist doch eine schöne Geschichte. Was stimmt dich zuversichtlich?
Zuversichtlich stimmt mir, dass sie merkt, dass die Kinder jetzt wirklich gern hinkommen, dass das für sie einfach eine Routine ist, ein zweites Zuhause würde ich es fast nennen. Also sie sagen selber oft, wenn Ferien sind oder wenn einmal schulfrei ist, dass sie es vermissen, dass sie die anderen vermissen, uns vermissen und die Routine, was sie bei uns haben. Und zuversichtlich stimmt mir da einfach, dass das Projekt seine Wirkung zeigt, weil das dauert immer und jetzt langsam merkt man wirklich, dass das angekommen ist.
Wie oft zweifelst du?
Kommt auch vor. Dann reflektiere ich da selber wirklich die ganze Situation, was man dann noch machen kann, was da passiert ist, wann man da ansetzen kann. Und da nehme ich, sage ich jetzt mal, wirklich persönlich oft, weil da denke ich mir, okay, dann muss man und kann man da noch was machen. Und dann mache ich wirklich so ein bisschen Pläne und reflektiere das, wie kann man da jetzt noch was abstimmen, was kann man da noch machen, welche Ressourcen, Unterstützungen brauchen wir jetzt noch, damit das wirklich wieder passt.
Die Kinder, die zu dir kommen, sind oft sozioökonomisch benachteiligt. Was bedeutet das konkret und welche Geschichten bringen diese Kinder mit?
Ah, wieder ganz unterschiedlich. Ich habe Kinder von alleinerziehenden Vätern zum Beispiel bei mir. Ich habe Kinder mit, also bei uns haben alle Kinder zum Beispiel zurzeit einen Migrationshintergrund. Ich habe Kinder da mit Flüchtlingserfahrungen, mit Kriegserfahrungen, mit wirklich schlimmen Geschichten, wo man wirklich merkt, okay, das ist wirklich schlimm. Man merkt es dann eben bei den Kindern eben, dass da den Anschluss noch nicht gefunden haben, weil sie oft auch gar nicht noch so lange da sind bei uns. Dass da die Freunde noch fehlen, der Zugang noch fehlt zu uns, die Kultur, die Sprache, alles ist noch nicht da. Und ja, das ist eben so ein Thema, das Finanzielle natürlich auch sehr oft. Genau, und da sind viele Faktoren, die da mitspielen einfach. Und jedes Kind hat seine eigene Geschichte in dem Ganzen.
Du förderst ja nicht nur schulische Leistungen, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung und Sprachförderung. Kannst du uns da konkretere Beispiele geben?
Bei der Sprachentwicklung ist es so, dass ich da auch wieder schaue, wie weit ist das Kind, was braucht es noch. Das schaue ich wirklich, also bei manchen Kindern, wo ich merke, da geht es ein bisschen schon besser mit der Sprache, da tue ich das eben schauen, dass man das eben vor allem mit dem Sprechen, mit dem Tun, mit dem Bilder zeigen, mit dem wirklich tagtäglichen Sachen einfach wirklich auch, also wirklich, dass da mitkommen können. Bei manchen Kindern, wo ich merke, das ist noch ganz schwer, haben wir mediale Unterstützungen, haben wir natürlich auch dieses Antolin, Anton und so weiter, wo ich wirklich merke, das Kind kann jetzt noch gar nicht oder ist da jetzt noch nicht so weit. Wird eben, wie gesagt, ganz individuell. Das ist ganz interessant wirklich bei uns, weil bei jedem Kind ist ein anderer Plan jeden Tag da von mir in der Früh, wo ich sage, das könnte jetzt passen.
Gibt's ein Kind, dessen Entwicklung dich besonders beeindruckt hat?
Ja, da gibt's einen Bub, wirklich, das war einer der ersten, so wie wir von der mit der Lerninsel angefangen haben, der ist gekommen, der war total verhaltensauffällig, aggressiv, eingeschüchtert im nächsten Moment hat er geschrien, dann wieder geweint, da habe ich gemerkt, da ist viel dahinter. Da war enge Zusammenarbeit mit der Schule da, mit den Eltern oder mit dem Vater zum Beispiel, der war oder ist alleinerziehend mit ihm. Der hat selber zu mir gesagt, er weiß gar nicht, was er machen soll, er weiß eh, es ist schwierig, die Mama ist nicht mehr da und es ist halt so, er kann, und hat aber auch keinen Zugang mehr zu ihm. Und ja, das war wirklich am Anfang so, dass wir auch geschaut haben und gedacht haben, was braucht's da oder wie wird das in Wirklichkeit? Und ja, das war 5er Schüler dementsprechend. Schule hat auch gesagt, ja, versucht's das. Also wir sind auch ein bisschen an den Grenzen, aber versucht's das. Und ja, wirklich mit Geduld und langsam und alles das ihn so auch zu nehmen, wie er ist und trotzdem da zu unterstützen. Auch mit einem Freiwilligen, der ihn wirklich auch da zuverlässig immer unterstützt hat, war er dann wirklich am Schluss auch 2er Schüler. Und muss auch sagen, er hat sich am Schluss dann wirklich auch bedankt und hat da gesagt, ja, es war nicht immer leicht und alles so schwierig manchmal, aber dass jetzt viel besser ist. Man hat es einfach an seiner Energie gemerkt oder an seiner Persönlichkeit, dass er einfach geruhiger geworden ist, dass er einfach, und er hat dann auch gefragt, ob er manchmal vorbeikommen darf zu uns später auch, jetzt wo er mit der Schule fertig ist. Und das war dann auch so. Also er ist manchmal einfach vorbeikommen und hat einfach geschaut, wie es uns geht oder gefragt, darf ich vielleicht wieder mal mitessen oder mitspielen oder mal das mit anschauen. Und da hat man schon gemerkt, wenn er es jetzt nicht so aussprechen möchte oder kann, gell, aber das ist angekommen bei ihm.
Was brauchen diese Kinder wirklich, außer Mathe und Deutsch?
Sie brauchen Vertrauenspersonen. Sie brauchen einen Platz, wo sie wissen, sie können dorthin kommen. Sie können so sein, wie sie sind. Also sie werden wegen dem jetzt nicht irgendwie schief angeschaut oder irgendwie angeschrien oder irgendwas, was oft in Schulen oder mit Mitschülern, was ich mitkriege, oft Thema ist. Sondern es ist einfach wirklich, dass sie brauchen einen Raum und Rahmen mit Personen, mit Erwachsenen auch manchmal, wo man sagt, okay, sie können helfen, aber sie sind auch Freund. Also wir sind auch sozusagen wie Freunde für sie. Wir schauen da immer, sage ich mal, dass wir so eine goldene Mitte finden, dass wir jetzt nicht nur die quasi Erwachsenen sind, weil da ist dann der Zugang ganz schwierig, sondern dass wir sagen, wir sind schon auf Augenhöhe und transparent mit ihnen beieinander. Und das schafft gerade das Vertrauen. Weil wenn ich da ein bisschen, sage jetzt mal, von oben herabschaue, dass ich bin Lehrpersonal und ihr tatst irgendwie, das funktioniert also gar nicht. Sondern wir sind also wirklich transparent und auf Augenhöhe für sie und mit ihnen da.
Wie gehst du mit einem Kind um, das einfach nicht mehr will oder nicht mehr kann?
Das Thema haben wir oft zum Beispiel bei den kleineren Kindern, also zum Beispiel erste Klasse oder zweite, da merkt man, dass manchmal schon nach einer Stunde wirklich schon die Power draußen, also da kennen sie nicht mehr, wollen sie nicht mehr, ist alles dabei. Was sie bei mir jetzt bewährt hat oder wo ich sage, das passt jetzt wirklich gut, ist, wenn ich merke, es geht gar nicht mehr, ich nehme sie aus, ich mache ein bisschen Sport mit ihnen. Also wirklich so, ich nehme sie aus und sage, gehen wir ein bisschen Handstand machen, gehen wir uns ein bisschen bewegen, gehen wir ein bisschen jetzt Energie wieder aufholen, ein bisschen locker sein. Und es hat wirklich gut gepasst. Also früher habe ich manchmal andere Lernspiele gemacht und gesagt, dass sie sich da jetzt ein bisschen wieder lustiger haben, aber ich merke, diese Bewegung und dieses Energie auslassen hat wirklich, tut sie was bei ihnen, weil dann geht's wieder. Dann sage ich, können wir uns jetzt wieder hinsetzen und dann ist wirklich so, ja, jetzt geht's wieder.
Welche Personen haben deinen Werdegang beeinflusst?
Ich würde sagen, meine Schwester am meisten. Die hat von früh an immer zu mir gesagt, dass ich ganz gut mit Kindern kann oder ganz gut eben geduldig bin und das und irgendwas machen soll, wo ich lernen oder wie auch immer tue. Ich zum Beispiel habe mir das schwer vorstellen können. Ich habe immer gesagt, na, wenn vielleicht mit Erwachsenen oder so. Im Studium selbst und für mich, wie ich dann älter geworden bin, habe ich gemerkt, irgendwie, ja, Erwachsene passt gut, aber das mit den Kindern, da kann man noch so viel bewirken, da kann noch so viel geholfen werden und da ist noch so viel da, dass ich mich dem widmen werde.
Was kann man von dir lernen?
Von mir kann man lernen, die goldene Mitte zu suchen, sozusagen, weil das war auch das, was ich von mir selber jetzt in den letzten Jahren vor allem gelernt habe. Dass ich einfach die Balance schaffe zwischen, das muss jetzt gemacht werden, das ist jetzt einfach zum Beispiel Hausübung, das müssen wir erledigen, das gehört gemacht. Aber auf der anderen Seite, schau, das schaffen wir, das geht und dann haben wir wieder Freizeit und dann passt's.
Du arbeitest eng mit den umliegenden Volksschulen und den Eltern zusammen. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit?
Ganz gut. Also da muss ich jetzt einfach das so heraussagen, ganz gut. Die Schulen sind sehr kooperativ. Wir haben da zweimal im Jahr Besprechungen, welche Kinder eben für die Lerninsel nominiert sozusagen werden, welche die Lerninsel besuchen werden. Das entscheiden eben die Direktorinnen. Die wissen eben am besten mit dem Lehrpersonal, wer es am ehesten braucht. Das funktioniert ganz gut. Ich bin eben mit den Lehrerinnen selbst dann immer wieder im Austausch und in Kooperation. Was braucht man?
Also auch unter dem Jahr tauscht sie euch aus?
Absolut immer.
Weil es könnte ja sein, dass unter dem Jahr ein Kind so einen Aufschwung hat, dass es euch nicht mehr braucht und einem anderen Kind der Platz angeboten wird.
Genau so ist es. Den Fall haben wir einmal gehabt. Genau so ist es. Also ich bin da wirklich mindestens einmal im Monat im Austausch mit dem Lehrpersonal. Und somit ist das ganz gut gegeben. Und mit den Eltern sowieso, also die sind mit sind ja täglich da, die holen die Kinder meistens auch ab bei uns. Und da ist wirklich ja jedes Mal, wenn sie es abholen, so ein bisschen ein kurzes Rückmelden, wie war es heute, was braucht es noch, war, ist was passiert. Genau.
Die Lerninsel wird ja von freiwilligen Lern- und Lesecoaches unterstützt. Was motiviert denn diese Menschen? Und was würdest du jemandem sagen, der überlegt, selbst mitzumachen?
Ich denke, dass unsere Freiwilligen am meisten motiviert, dass sie eben was Großes bewirken können, eben Teilhabe der Gesellschaft zu seiner Aktive, ne? sozusagen, dass sie jeden Tag, nicht jeden Tag, aber eben den Stundenplan zum Beispiel bei uns haben und wissen, okay, an dem und dem Tag muss ich da und da hin. Und eben, wir schauen immer, dass es auch die gleichen Kinder sind, dass die unterstützen. Auch die Regelmäßigkeit und die Erfolge, die sie auch sehen. Also sie sagen selber oft, wenn sie nach der Lernzeit zu mir kommen und sagen, wow, das ist jetzt voll gut gegangen. Das Kind hat sich total da jetzt weiterentwickelt, das hat super funktioniert. Es ist irgendwie so ein persönlicher Erfolg für sie, da merkt man das. Und ja, da waren ganz viele bei mir, die wirklich gesagt haben, ja, ich hätte es mir gar nicht so mit Kindern vorstellen können, aber jetzt muss ich sagen, wirklich eben, die öffnet sie zum Beispiel, die öffnen sie nach der Zeit, es tut sie was, es bewegt sich was und ich glaube eben, diese Bewegung auch für die Gesellschaft, also für die Gesellschaft da zu sein und was zu bewirken.
Du hast auch eine Psychologin im Team. Wann brauchen Kinder mehr als nur Nachhilfe?
Das ist, wenn man merkt wirklich, eben, dass wir an unsere Grenzen stoßen. Also wenn wir wirklich merken, dass wir mit jeglichen Kompetenzen und Ansätzen, was wir haben, dass da nicht mehr weitergeht, dann wird die herangezogen. Auch wenn wir merken, dass daheim schwierig ist, es ist ja so, dass wir da manchmal auch mit Sozialarbeitern zusammenarbeiten oder die uns kontaktieren. In manchen Familien sind die aktiv drinnen. Und ja, da weiß man das da wissen die Eltern das auch schon, dass beim Kind was auffällig ist, dass da was ist und dann wird es ja herangezogen.
Mhm. Und wie wichtig ist der Zivildiener für dieses Projekt?
Die sind auch total wichtig, die sind total aktiv, die sind zum Beispiel da die Sportlichen, sag ich jetzt einmal, und die Kinder mit den Kindern ein bisschen ab und zu, also die lieben das auch, mit ihnen so herumzuturnen und herumzuturnen. Auch im Ferienprogramm sind sie total aktiv mit ihnen und das lieben sie auch, da haben sie einen totalen Zugang zu denen gefunden und die Zivildiener auch. Also der ist auch immer am Anfang so, sie haben noch keine Erfahrung mit Kindern, aber wirklich, wenn sie dann fertig sind, dann sagen sie selber, es war eine total schöne Zeit.
Mhm. Woran glaubst du?
Ich glaube, dass das Projekt großes, großes Potenzial hat, dass es so, wie es ist, am Anfang wirklich also mal geschaut hat, was wird das, wie wird das, wie wird das funktionieren, macht das wirklich Sinn, wie wird es wirklich sein und ich glaube wirklich, dass jetzt nach den Jahren eben durch die ersten Erfolge und durch das Regelmäßige, durch die Freiwilligen, durch die Mitarbeiter und die ganzen rundherum, was da mitwirken und mithelfen, dass das wirklich noch was ganz Großes sein wird, kann und ist und dass da wirklich für viele Kinder das eine ganz, also die einzige Chance sein wird, dass den Anschluss auch noch finden.
Könntest du Gott eine SMS schreiben? Was würde drinnen stehen?
Vielen Dank für die Möglichkeiten.
Wenn ich heute sterben würde, dann wäre das?
Ein glückliches Ende.
Nicht zu früh?
Man gebe dem Leben mehr Leben und nicht der Zeit mehr Leben, ja.
Es gibt sicher Momente, an denen du an deine Grenzen kommst. Wie gehst du damit um?
Ich hole mich da, also persönlich muss ich sagen, mache ich viel Sport und das ist eben ein ganz gutes Ventil für mich, wo ich wirklich mit der Energie und mit meinen Gedanken so für mich sein kann, sie auslassen kann und auch wieder sammeln kann. Und dann einfach wirklich mit der Reflexion, was ist da passiert und weswegen. Und was ich mir wirklich in der Lerninsel angeeignet und angelernt habe, ist wirklich dieses Impulsive oft, was man im Moment hat, wenn was passiert oder wenn was ist, dann meint man oft, man muss es jetzt gleich lösen und überhaupt und auf der Stelle. Einfach, dass ich sage, ich schlafe mal noch drüber. Also wenn die Möglichkeit da ist natürlich, wenn es jetzt nicht akut ist. Aber es ist so, ich schlafe noch drüber, überlege mir das, was ist da passiert, weswegen, was braucht es da noch? Und dann ist wirklich so, dass ich nächsten Tag aufstehe und eigentlich ganz andere und Gedanken zu dem habe. Und mich doch besser sammeln kann, auf alle Fälle.
Was ist der schwerste Teil deiner Arbeit? Und Zusatzfrage, was ist der schönste Teil deiner Arbeit?
Der schwerste Teil ist es, sicher konsequent das Ganze durchzusetzen, das Ganze auch zu koordinieren. Also es ist schon ein bisschen so eine Generationengeschichte eben bei uns auch mit dem Personal, dann mit den Freiwilligen, das sind meist pensionierte Leute zum Beispiel, dann haben wir Zivildiener, FSJ und so weiter, also das ist wirklich altersübergreifend sozusagen, dass ich schauen muss wirklich, dass man sozusagen jedem recht macht ein bisschen, dass man auf jeden schaut, dass für jeden auch passt dort, dass jeder gern hinkommt und dass das Ziel verfolgt wird. Das ist sicher eine der größten Herausforderungen, aber auch das Schönste ist einfach, dass man sieht am Ende des Tages, dass es greift. Also, dass das für alle passt. Ich frage immer noch, wie ist es vielleicht gewesen, wie hat es gepasst und dass man da einfach auch merkt, es hat funktioniert.
Du hast gerade vorher gesagt, 100% der Kinder in dieser Lerninsel haben Migrationshintergrund. Feiert ihr am Nachmittag dann auch so Bräuche wie Nikolaus, Advent, St. Martinsfest, wie auch immer unsere Bräuche heißen?
Genau, so ist es. Also es ist alles dabei, uns kommt der Nikolo. Es ist eben ein Adventskalender, wir haben aber auch, wenn jetzt die muslimischen Feiertage waren, Bayram und so weiter, haben wir aber auch mit ihnen gemalt, gebastelt und so weiter. Es ist alles dabei, wir nehmen alles an, die Kinder sind es total schon gewohnt und es ist egal, welche Nation, Religion und so weiter, also es ist ein Miteinander das Wichtigste. Und bei Kindern merkt man das noch, das ist ein, sag ich mal, ungeschriebenes weißes Blatt noch und nicht so wie wir Erwachsene oft manchmal, gell, sondern sie sind, und da merkt man, da sind keine Vorurteile da, da geht es noch um nichts sozusagen und jeder nimmt jeden so, wie er ist.
Mhm. Was bedeutet es persönlich für dich, wenn du merkst, ein Kind versteht plötzlich das, was es vorher nicht verstanden hat?
Das ist immer für mich sehr emotional, muss ich sagen. Weil das ist oft so ein Wow-Effekt auch für mich. Also man versucht und tut, aber wenn man wirklich dann jetzt mal die Früchte sieht, dann ist es immer so ein Wow-Effekt und so emotional für mich. Weil ich denke mir immer, das ist so das Fundament oder der Grundstein und man weiß ja nie, wo das hinführt und für was das eigentlich das Fundament war. Und ich denke mir eben vor allem, wenn es um sinnerfassende Lesen geht oder um andere Verständnisse, was vorher nicht gehabt haben, dann wissen wir halt zum Beispiel, dass er für einen weiteren schulischen oder für die schulische Laufbahn ganz wichtig ist und dass das einfach jetzt einmal als Grundfundament gesetzt worden ist.
Was ist in der Pädagogik stillos?
Ich würde sagen, die schwarze Pädagogik, die wird jetzt heutzutage eh nicht mehr so praktiziert, Gott sei Dank.
Schwarze Pädagogik habe ich noch nie gehört.
Die alte Pädagogik, also wirklich das Autoritäre.
Hast du das wirklich schwarze Pädagogik?
Ja, das hat genau.
Schwarze Magie und so.
Ja, nein, mit Magie hat es nichts zu tun. Das war einfach die schwarze Pädagogik damals. Genauso ist es. Das war eben diese streng Autoritäre und von früher, was man gekannt hat. Da können wir froh sein, dass wir von dem weit weg sind. Und ja, dass es wirklich ein Miteinander ist, einfach für die Kinder. Und da merkt man einfach, wie viel man weiterbringt.
Die Lerninsel soll Bildungsarmut verringern und Integration fördern. Glaubst du, dass das gelingt?
Ja, auf alle Fälle. Also das glaube ich wirklich. Und vor allem eben das durch das Kontinuierliche und eben durch die Zeit, was wir da aufwenden, mit dem Personal, mit uns, mit den Kindern. Also ich glaube, dass das, wenn man da wirklich dran bleibt, dass das wirklich möglich ist.
Was müsste sich im Bildungssystem ändern, damit Projekte wie die Lerninsel nicht mehr notwendig sind?
Also es würde auf jeden Fall viel mehr Personal benötigen und vor allem kompetentes Personal sozusagen. Ich merke es bei den Kindern bei uns, sie kommen oft mit Hausübungen, die sind absolut nicht machbar für sie. Also man muss sich mal vorstellen, da sind oft Kinder da, die 2-3 Monate in Österreich sind und die bekommen Texte mit sinnerfassenden und Textverständnis, wo wir selber dann wirklich auch hinschreiben, das ist nicht möglich. Und es ist auch nicht der Sinn der Sache, dass wir jetzt mit dem Kind da sitzen und dem das da aufdrängen, wo er jetzt nicht einmal weiß, was ein Hund, Haus, Katze ist, ja. Da sind die Lehrer aber eh dann kooperativ, die sagen, ja, stimmt, das bitte, wo ihr glaubt. Man merkt halt einfach, dass sie an ihre Ressourcen stoßen. Also sie haben natürlich eine große Klasse, sie haben schon auch diese Deutschförderklassen und so weiter, aber es sind einfach zu viele Kinder eben, die den Förderbedarf hätten.
Du vermittelst ja nicht nur Wissen, sondern auch Werte und soziale Kompetenzen. Welche Werte sind dir besonders wichtig?
Mir ist es besonders wichtig, dass es ein Miteinander ist, dass die Kinder lernen, dass eben keiner wichtiger, weniger wichtig ist, dass einfach das eine Gemeinschaft ist und auch außerhalb der Lerninsel, dass man nett zueinander ist, lieb zueinander ist, miteinander immer reden kann und wenn man Hilfe braucht, auch die von Erwachsenen bekommen kann. Das sind einfach so Werte, auch dieses Herzliche, was wir ihnen versuchen mitzugeben, diese Emotionen auch, die unterschiedlichen auch zu respektieren und auch haben zu dürfen. Ja, und das ist oft ganz oft ein Thema bei uns, wo früher vielleicht ein Kind geweint hat und die anderen haben zum Beispiel gelacht oder das irgendwie sehr hetzig rausgemacht und das ist heute zum Beispiel gar kein Thema mehr. Man merkt dann, dass die anderen eher zugehen und das verstehen und das halt wirklich jetzt ein Miteinander ist. Einfach auf später, sage ich jetzt mal, fürs Leben, für sie ist das ganz wichtig.
Bildung als Schlüssel zur Integration. Würdest du diesen Satz so unterschreiben?
Ja, Bildung und Sprache auf alle Fälle. Ist sicher eine Schlüsselkompetenz zur Integration. Es ist eben, glaube ich, sicher das Fundament, das wir setzen, wo dann alles andere aufgebaut wird. Nicht nur, sondern eben, wie gesagt, die sozialen Werte sind auch ganz wichtig, das Miteinander und das Kulturelle auch.
Auf welche drei Dinge würdest du niemals verzichten wollen?
Persönlich oder in der Arbeit?
Du verzichtest. Persönlich oder in der Arbeit?
Auf die ich nie verzichten würde. Dinge, auf die ich nie verzichten würde, wäre meine Freizeit.
Du kannst da drei persönliche und drei berufliche nennen.
Es wird immer mehr. Nein, gar nicht. Das wäre, auf das ich gar nicht verzichten möchte, ist wirklich meine Freizeit. Also auch, dass ich die Balance finden kann. Ich habe zu viel Arbeit und bin da sehr gerne, weil ich brauche eben auch wieder meine Zeit für mich. Verzichten würde ich auf gar keinen Fall auf meine Freunde und Familie. Das sind die Essenz quasi von mir. Die brauche ich ja da zum Reflektieren, zum Unterstützen und einfach wirklich zum Leben sozusagen. Und ja, meine Arbeit, weil sie macht einen ganz großen Stellenwert in meinem Leben. Und ja, man ist so, wie man sagt, oft mehr in der Arbeit als daheim. Und das macht mir aber halt so viel Spaß, dass ich gar kein Problem damit habe, oft, dass ich sehr viel arbeite und das einfach gern mache.
Was wünschst du dir für die Lerninsel in den nächsten Jahren?
Ich wünsche mir für die Lerninsel in den nächsten Jahren, dass sie weiter aufgebaut wird, dass das kontinuierlich so bleibt mit der Freiwilligkeit, mit der Zuverlässigkeit, mit dem Engagement, was eben die Mitbürger mitbringen, dass das auch so weiterläuft und dass da wirklich auch, also man merkt es, wie gesagt, von Anfang bis jetzt den Unterschied und dass das einfach weiter so gebracht wird oder dass die Kinder einfach wirklich die Möglichkeit kriegen, das dann zu schaffen.
Was möchtest du den Kindern der Lerninsel mit auf den Weg geben?
Dass sie so sein sollen, wie sie sind, dass das okay ist, so wie sie sind und dass sie alles schaffen können, was sie wollen, dass es da überhaupt keine Grenzen gibt, dass es vielleicht am Anfang schwierig scheinen mag, aber in Wirklichkeit gibt es absolut keine Grenzen für nichts.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, für die Lerninsel, für die Kinder, für dich selbst, welcher wäre das?
Da überlege ich jetzt kurz.
Wie bei Thomas Gottschalk haben wir auch schon ein bisschen überzogen. Die Sendezeit verlängert sich.
Unbewusst, oder? Nein, mein größter Wunsch wäre es, dass das ja sozusagen mehrere Projekte in der Art gibt, dass einfach wirklich viele Kinder die Möglichkeit kriegen. Weil ich denke, das Schulsystem ist total ausgelastet und es wird schwierig für die auf Dauer jetzt gesehen, auch über die Jahre. Und ich glaube, wenn es mehrere solche Projekte geben würde, dass da ganz viele Kinder, die die Chance so nie hätten, dort bekommen können. Und dass ich glaube, wirklich Kinder, die sich vorher gedacht haben, sie machen vielleicht irgendwas Einfaches oder gar keine Schule fertig oder egal, was sie machen, dass sie dort einfach auch lernen, dass sie alles schaffen können.
Was würdest du anderen Pädagogen raten, die mit benachteiligten Kindern arbeiten?
Ich würde ihnen raten, die Kinder wirklich individuell sie anzuschauen, zu schauen, was ist da wirklich? Also ist es wirklich jetzt nur eine Lernschwäche? Ist es da wegen der Sprache irgendwas los oder um was geht es da wirklich? Also wie gesagt, ich habe oft Kinder gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist wirklich wegen der Sprache eine Barriere da oder wegen anderen Geschichten, aber dann habe ich gemerkt, es ist eher privat oder es ist eher emotional was beim Kind. Es ist mit den Eltern was, es ist immer Geschichte da. Dass man wirklich sich das Kind individuell anschaut, wenn da eine emotionale Blockade da ist, ist also das Lernen total schwierig. Und ich glaube wirklich, wenn man aufs Kind eingeht und individuell das erkennt, was da eigentlich los ist, dass dann alles andere auch viel einfacher ist.
Wie lange pro Tag benutzt du dein Handy?
Ja, sehr oft muss ich sagen, weil ich eben im Austausch mit den Lehrern bin, mit den Eltern bin. Die sind nämlich, wie alle Eltern würde ich mal sagen, die wollen wissen, sind die Kinder gut angekommen, sind sie da, dann oft ja ganz normalen Sachen, sage ich mal. Deswegen sage ich auch total oft, wenn wir mit Handy sieht, sage ich, wundert euch bitte nicht, das sind oft die Eltern ganz normal, die fragen, ob eben die erste Klasse, SPS zum Beispiel gut angekommen sind mit dem Bus und solche Geschichten. Dann eben schreibe ich oft mit den Freiwilligen deswegen, ob sie kommen oder nicht. Das sagt natürlich ab und zu wer ab, das gehört dazu.
Ja. Also du benutzt das Handy nur beruflich?
Nicht nur. Auch ich, Mensch, so irgendwie, gell? Nein, haben es natürlich auch ab und zu, aber gar keine Zeit, dass es nicht Problem sage, weil das Gute bei uns ist so, dass der Tag wirklich schnell vergeht. Sie kommen, wir essen, raus, lernen und so weiter. Also es ist gar keine Zeit in Wirklichkeit da, dass man sich sagt, man chillt sich kurz einmal hin, es geht sich nicht aus. Also vor der Arbeit ja und nachher geht es gut aus, dass man sagt in Ruhe, aber zwischendrin ist halt wirklich Action.
Ausgehen, die Sendezeit geht uns tatsächlich aus. Ich komme jetzt zu meiner letzten Frage. Welchen Job würdest du gerne für einen Tag übernehmen?
Ich wäre gerne Polizistin für einen Tag.
Weil? Ja, muss jetzt nachfragen. Du grinst so.
Ich weiß nicht, ich denke mir oft, wenn sie mit Blaulicht vorbeifahren oder in Hektik sind, dann denke ich mir, wo fahren die wohin und was ist da los, ein bisschen. Und dann denke ich mir oft so einen Tag mitfahren und schauen, was da überhaupt abgeht, ein bisschen in der Welt, wäre richtig cool.
Sonja Jahic, recht herzlichen Dank für das sehr kurzweilige Gespräch, das wir hatten. Es hat mich sehr gefreut, dass du mein Gast warst heute. Und ich wünsche dir und dem Projekt Lerninsel für die weitere Zukunft weiterhin alles Gute.
Dankeschön.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.